Wir wollen zusammen ins Gespräch kommen über das Buch Hannes Meyer und das Bauhaus im Streit der Deutung, das Sie zusammen mit Thomas Fiehl herausgegeben haben. Ich würde zunächst gerne ein bisschen nach der Vorgeschichte zu diesem Buch fragen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie und die anderen Beteiligten sich da nochmal dem Architekten Hannes Meyer zugewandt haben?
Naja, es hat unterschiedliche Gründe. Bei mir, wenn man jetzt biografisch regt, geht es sozusagen zurück in den Studentenstreik 1989. Da hatte ich an der TU Berlin studiert und die Ausbildung war sehr schlecht. Und wir sind in einen semesterlangen Streit gegangen und haben halt ein Symposium organisiert, wie man Architektur besser unterrichten könnte. Und ich hatte damals bei der Zeitschrift Arch Plus angefangen und Nikolaus Kuhner, der Herausgeber von der Arch Plus, einer der Herausgeber, hat halt auf die Wichtigkeit von Hannes Meyer verwiesen. Und wir hatten Claude Schneid, den Hannes Meyer-Experten, der inzwischen verstorben ist, eingeladen. Das war sehr interessant. Das war auch meine erste Berührung eigentlich mit dem Bauhaus. Also insofern ist meine Annäherung ans Bauhaus über Hannes Meyer gewesen. Das hat sich damals noch über Otto Eicher weitergestrickt. Als ich dann in Dessau war, in meiner Rolle als Stiftungsdirektor, war natürlich klar, dass für die Stiftung auch durch den Teilnachlass Hannes Meyer, der in der Stiftung liegt, eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe mich mit dafür eingesetzt, dass das Weltkulturerbe erweitert wird um die Hannes Meyer-Bauten in Bernau und Törten. Nun, das Buch kam zustande durch ein Projekt, was Thomas Flöhr für die Bauhaus-Universität Weimar gemacht hat. Und er hat mich damals für diese Tagung, es ging aus einer Tagung hervor, hinzugezogen. Wir haben die Konzeption gemeinsam entwickelt und dann halt gemeinsam das Buch gemacht. Das war im Auftrag der Bauhaus-Uni.
Wenn wir uns Hannes Meyer selber auch anschauen, der eben in diesem Buch jetzt auch nochmal beleuchtet wird, er ist bekannt geworden als einer der Leiter des Bauhauses. Also er ist ja 1927 als Meisterarchitekt ans Bauhaus nach Dessau gekommen, da berufen worden und hat im Jahr 28 dann die Leitung eben übernommen. Das heißt, Hannes Meyer stößt ja zum Bauhaus, als das Bauhaus selber schon so ein Stück Weg hinter sich hat. Also die Anfänge in Weimar ums Jahr 1919 herum, dann die Vertreibung aus Weimar und der Umzug nach Dessau. Wo kam denn da Hannes Meyer her? Also was für Wege haben ihn ans Bauhaus nach Dessau geführt?
Na, er kommt ja aus der Schweiz und er ist eigentlich ein Kind der Schweizer Genossenschaftsbewegung. Das hat familiäre Gründe, aber auch hat er sein erstes großes Projekt, war ein Siedlungsprojekt bei Basel für eine Schweizer Genossenschaft, wo er dann auch selber gewohnt hat. Das war sein Hintergrund mit einer sehr starken sozialen, um nicht zu sagen vielleicht auch sozialistischen Prägung. Und er hatte dann Aufsehen erregt, zusammen mit seinem Partner Hans Wittwer, hat er zwei Projekte gemacht, die konstruktivistisch waren. Die ersten Projekte waren eigentlich eher noch so reformerisch modern, auch mit Palladio-Bezügen. Aber dann 26 ein Entwurf für die Petersschule, also zwei Wettbewerbsentwürfe und für den Völkerbundpalast in Genf. Unrealisiert, aber europaweit sehr stark rezipiert, weil sie sehr sozusagen avanciert waren in der Entwicklung der konstruktivistischen Architektur. Und er hatte sich einen Namen gemacht durch seine Tätigkeit für die Zeitschrift ABC, wo er auch mit Marc Stamm und Lisicki und anderen zusammengearbeitet hat.
Und dann der Weg nach Dessau quasi, er ist berufen worden. Wie kam es dazu?
Das Versprechen einer Bauabteilung gab es ja eigentlich seit 1919 von Anfang an. Gropius hat es aber lange nicht in Angriff genommen, auch wegen mangelnden Geldes, aber auch weil er die Bauaufträge an das Bauhaus privatisiert hat in seinem Architekturbüro, also eigentlich vielleicht auch gar keine Konkurrenz wollte in dem Sinne. Aber das war nicht mehr haltbar und insofern war klar, nach dem Eröffnung des Bauhausgebäudes, es braucht jetzt eine Bauabteilung. Gropius wollte eigentlich Marc Stamm, der aber ablehnte. Und dann war, wenn man so will, Hannes Meyer die zweite Wahl. Aber ähnliches Profil, wie man heute dann sagt, oder seit einiger Zeit sagt, Linksfunktionalist, ja, also eine stark an Gebrauch und technischen Möglichkeiten orientierte Architektur, aber mit einer sehr starken sozialen Prägung. Das ist das, was Marc Stamm und Hannes Meyer und andere vereint, auch Aud, der ja zur Eröffnung 1923 in Weimar gesprochen hat, das war, was Gropius interessierte und ich denke, er hat eine sehr gute Wahl getroffen.
Sie haben jetzt den Funktionalismus schon angesprochen, der ja vielleicht so ein bisschen einer der Punkte ist, die am Bauhaus groß gewesen sind und die mit dem Bauhaus auch eng verbunden sind. Auch mit dem Bauhaus verbunden ist ja ein spezifisches Konzept der Lehre mit den Vorkursen, ein kollegiales Verhältnis, Verknüpfung von Forschung und Lehre, fächerübergreifendes Denken. Jetzt ist Hannes Meyer Leiter des Bauhauses geworden in Dessau und ich stelle mir das so vor, dass man als Leiter natürlich auch Einfluss hat auf die Art und Weise, wie dann gelehrt wird. Inwiefern hat Hannes Meyer denn dann die Lehre am Bauhaus da auch verändert?
Naja, was wenig bekannt ist, und das versuchen wir in diesem Buch oder also ein Beitrag in dem Buch von mir versucht es herauszuarbeiten. Meyer kam 1927 an das Haus, als es sich konzeptionell in einer Krise befand. Das ist schwer zu sehen, weil publizistisch war es sehr erfolgreich, ein neues Gebäude errichtet, sehr viel Presse, sehr viel Aufmerksamkeit. Aber das Versprechen an die Stadt Dessau, sagen, durch einen Produktivbetrieb ordentlich Einnahmen zu generieren, sich damit teilweise selber zu finanzieren und billigen Wohnungsbau zu machen, der konnte Gropius nicht einlösen. Das Konzept Technik und Kunst eine Einheit, also Kunst und Technik eine Einheit, hat sagen, in eine Sackgasse geführt. Das hat Georg Muche, einer der Bauhausmeister, dann schon Ende 26 formuliert und es gibt eine substanzielle Krise und man diskutiert und streitet über ein Jahr lang und dort in dieses konzeptuelle, und Gropius macht auch keine Vorschläge, und in dieses konzeptuelle Vakuum stößt dann Hannes Meyer vor, als er dann da ist und macht Ideen und Vorschläge und wird ja dann auch zum Direktor berufen. Und die Schwierigkeit, die aufgetreten ist, dass eben halt diese Zusammenarbeit mit der Industrie noch nicht funktioniert hat, dass auch der Wohnungsbau, den Walter Gropius in Törten gemacht hat, nicht nur funktionale Mängel hatte, sondern auch deutlich teurer war als konventioneller Wohnungsbau. Also das Versprechen des Bauhauses, billigen Massenwohnungsbau zu realisieren, nicht eingelöst worden ist zur Verbitterung der Sozialdemokratie. Es gab eine Protestversammlung der Bürger. 1000 Bürger kamen im Tivoli zusammen und beschwerten sich über diese Probleme mit der Gropius-Siedlung. Und das führte auch zu einem Bruch der Sozialdemokratie mit dem Bauhaus. Und Meyer hat dann versucht, in der kurzen Zeit, die er dann nur hatte, von 2,5 Jahren, eigentlich sehr und auch mit sehr begrenzten Bewegungsspielräumen und auch begrenzten Ressourcen, das zu verändern und eben halt eine stärker gebrauchsorientierte, also den Bauhausstil, diese Kanonisierung von Formen über Bord zu werfen, eine stärkere Gebrauchsorientierung an den Möglichkeiten, an den Zwecken, die Gebrauchsobjekte in der Architektur haben, und da ist ihm einiges doch Bemerkenswertes gelungen. Es kam dann Zusammenarbeit mit Candemleuchten, die sich schon vorher angebahnt hat. Entstanden die Bauhaustapeten. Tatsächlich wurde somit schrittweise möglich, auch substanzielle Einnahmen zu generieren, und er selber hat auch mit Dessau-Törden einen sehr brauchbaren Wohnungsbau gemacht. Aber genau die Änderungen, die er auf den Weg gebracht haben, haben ihm dann eigentlich auch den Kopf gekostet, weil er war noch kein Kommunist, was ja immer die Hypothese ist. Er hätte politische Umtriebe am Bauhaus geführt, das war ein Vorwand. Real haben sich Albers und Kandinsky vor allem daran gestört, dass sozusagen die Rolle der Kunst sich verändert und eben halt es nicht mehr das gropische Bauhaus sein sollte, sondern eben halt konzeptionelle Änderungen, die aber bitter nötig waren, vollzogen worden sind. Und das war nicht gewünscht, erst recht nicht von Grote, dem Landeskonservator, und dann hat man Meyer abgeschossen.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, fände ich es interessant, nochmal genauer sich anzugucken, wie so architektonische Konzepte von Hannes Meyer aussehen. Also Sie haben ja jetzt schon mehrere Stichworte gebracht, dass es eine sozialistische Färbung durchaus gibt in seinen Konzepten. Sie haben den Linksfunktionalismus erwähnt. Wenn wir uns das nochmal angucken und auch die Debatten, wo es mehr um eine Orientierung hin zum Gebrauch, zur konkreten Nutzung halt irgendwie geht. Was waren denn da Ideen von Hannes Meyer? Wie konnte man sich denn in diesen Konzepten halt ein Wohnen vorstellen oder ein Bauen für den Gebrauch?
Ja, man muss sehen, bei Meyer, das ist sehr interessant, dass er eigentlich zumindest, und so stellen wir das auch im Buch dar, 5 Phasen sehr unterschiedliche Architekturkonzeptionen durchläuft, weil er eigentlich ständig immer den Beruf und die Architektur in Frage stellt, grundsätzlich in Frage stellt und versucht, anders zu denken. Die Phase des Bauhauses ist besonders produktiv und insofern auch kein Zufall, dass es jetzt auch zum Weltkulturerbe geworden ist, vor allem Bernau. Er versucht, es ist zum einen eigentlich fast ein, also er hat anders als Gropius, hat er nicht die Vorstellung einer Typisierung, Normierung, Industrialisierung top-down. Also bei Gropius und Moholy gibt es eigentlich eine Vorstellung, wir sind eine Elite, künstlerische und technische Elite, Und eigentlich wie in so einer zentralen Planwirtschaft schaffen wir die optimalen Lösungen und die sind dann irgendwie gesellschaftsweit umzusetzen. Das ist eigentlich das Versprechen, was Gropius liefert und wo man jetzt sagen, böse sagen kann, was dann die DDR mit dem Plattenbau eingelöst hat. Hannes Meyer kommt ja aus der Genossenschaftsbewegung und er hat eigentlich so eine Art, ja, wie ist eigentlich wie in der Kibbutzim-Bewegung in Palästina, ist die Idee ist eigentlich so bottom-up mit den lokalen Kräften, auch den sozialen Akteuren, Projekte zu entwickeln und auch mit den lokalen Möglichkeiten, was auch ganz eigentlich wie so eine Art proto-ökologisches Bauen ist. Dass er sagt zum Beispiel von den Baustoffen her, wenn es Ziegel gibt, lokal, was ja in Deutschland oft der Fall ist, mit den Lehmgruben, dann lass uns Ziegel verwenden, wir müssen keinen Beton verwenden. Er fand diese Obsession mit modernen Baumaterialien, Glas, Stahl, Beton, fand er albern. Und hat gesagt, es geht darum, das, was irgendwie angemessen ist, zu nehmen. Und insofern sind auch die Bauten in Törten und Bernau halt keine klassischen Bauhausstil mit weißen Fassaden. Es sind Ziegelbauten, weil eben der Ziegel preiswert lokal zu haben war. Und die sind sehr auch im Detail vom Gebrauch durchdacht und funktionieren deswegen heute auch noch sehr, sehr gut. Die Gropiusschen Bauten sind viel mehr vom Bild gedacht, von dem ikonografischen, wie sich das dann auch in den Medien, in Büchern, in Filmen zum Ausdruck bringt, der Gebrauch, de facto ist Gropius eigentlich gar kein Funktionalist. Wenn man es hart sagt, ist er ein Reklamearchitekt, da kommt er her und da geht es auch hin, es sind immer Schaubauten. Und bei Meyer geht es nicht um den äußeren Effekt, sondern es geht um den Gebrauchswert.
Aber Sie hatten gesagt, dass seine Möglichkeiten sehr begrenzt waren, auch in der kurzen Schaffenszeit am Bauhaus. Was von dem, was er als Konzept entwickelt hatte, konnte denn umgesetzt werden tatsächlich?
Na gut, es gibt einerseits diesen Wettbewerbsgewinn in Bernau und das realisiert er in seiner Bauhauszeit unter Einbindung von Bauhausstudierenden. Und es gibt die Laubenkrankhäuser in Dessau. Das war ein Auftrag von der Genossenschaft und das ist ja damals auch, die Abläufe waren ja nicht so zäh wie heute. Das heißt, der Auftrag wurde Ende 29 erteilt und Mitte 30 war dann schon, waren die Häuser bezugsfertig, also innerhalb von einem Dreivierteljahr. Das ging sehr, sehr schnell. Und mit den Bauhaus-Tapeten und den Kandemleuchten, die Produktentwicklung auch, die erreichten dann Produktzahlen von Zehntausenden. Also die im Gegensatz zu der Ära Gropius, wo die Produkte ja eigentlich immer für ein gut situiertes Bildungsbürgertum, so als Lifestyle-Produkte sehr teuer, sehr luxuriös, die Bauten wie auch die Designobjekte produziert worden sind, ist es dann in der Ära Meyer gelungen, sozusagen in so eine Massenproduktion zu kommen. Das Manko dabei, wenn man so will, ist, dass sie nicht mehr diesen ikonischen Wert haben und sie kriegen die heute auch noch gebraucht, gar nicht so teuer, anders als, keine Ahnung, ein Marianne Brandt Kaffeekännchen, was dann für dass nicht im Kunstmarkt für mehrere hunderttausend Euro gehandelt wird. Das ist halt, es hat nicht mehr diesen ikonischen Wert und die sind deswegen nicht mehr so fetischisiert.
Sie hatten das jetzt schon angesprochen, es waren politische Kontroversen, aufgrund deren Hannes Meyer dann vom Bauhaus gehen musste. Das war im Jahr 1930. Mies van der Rohe ist dann Leiter am Bauhaus geworden. Was war denn letztlich ausschlaggebend dafür, dass er gehen musste?
Ja, ich bin dann nochmal in die Archivalien gegangen und in die Archive. Und meines Erachtens ist dieser politische Vorwurf vorgeschoben. Er war kein Kommunist, ist natürlich sehr bald danach zum Kommunisten geworden, auch nach dieser traumatischen Erfahrung dieses Rauswurfs. Er war natürlich links, hat auch sympathisiert. Der Artikel, der sozusagen der Ausgangspunkt war, das war ein antisemitischer Hetzartikel aus der rechten Presse. Eine der Vorfälle, die ihm zum Vorwurf gemacht worden ist, das war, dass ein Bauhausstudent bei der Bauhausparty im Fasching 1930 die Internationale gesungen hat. Da sieht man schon, wie lächerlich der ganze Vorgang ist. Also sagen, wie kann ein das Absingen der Internationalen bei einem Bauhausfasching den Rauswurf des Direktors begründen? Das ist vorgeschoben. Es war sozusagen die Angst, der Wille von Grote, Albers und Kandinsky und auch anderen Bauhausmaler sozusagen, sie wollten halt stärker die klassische Kunsthochschule und nicht eine gebrauchsorientierte Gestaltungshochschule. Das war ein konzeptueller Konflikt. Natürlich in dem Hintergrund Deutschland 1930, in Thüringen gab es schon eine Regierung unter Beteiligung der NSDAP, die die Schlemmer-Gemälde wurden sozusagen übermalt und so weiter. Also es gab natürlich schon die nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise eine sehr starke Radikalisierung des politischen Kontexts und Ernst May ging nach Russland von Frankfurt, Martin Wagner verließ die SPD, also es hat natürlich auch was mit dem Zeitkontext zu tun.
Bevor wir auch nochmal einen Blick in das Buch reinwerfen, das auch am Freitag vorgestellt werden soll in Berlin, ist es vielleicht interessant, abschließend auch nochmal zu gucken auf den weiteren Lebensweg von Hannes Mayr. Sie hatten das erwähnt, er ist danach vielleicht erst richtig zum Kommunisten geworden. Er ist ja dann zusammen mit Kollegen und Schülern in die Sowjetunion nach Moskau gegangen. Was für ein Weg ist denn damit verbunden?
Das ist interessant und da hat auch Thomas Flöhr sehr grundlegende Arbeit geleistet, weil das die politische Geschichte da auch noch nie so klar war. Er wurde schon, und das ist dann schon auch so ein bisschen erschreckend, zum bekennenden, nicht nur zum bekennenden Kommunisten, sondern zum bekennenden Stalinisten und zwar bis zu seinem Tod. Und ist auch wohl im Parteiauftrag dann in der Schweiz und Mexiko nach Ende seines sowjetischen Exils unterwegs gewesen. Das ist alles nicht so ganz erfreulich. Er hat allerdings in der Sowjetunion auch weder in der Sowjetunion noch in Mexiko wirklich Fuß fassen können. Er ist insofern auch eine sehr tragische Biografie für jemanden, der wirklich ein doch sehr befähigter Gestalter und auch Denker war. Das ist eigentlich traurig, der ist ja wirklich einfach in die Mühlsteine der Weltgeschichte geraten und hat sich da auch nicht immer glücklich verhalten.
Jetzt stellen Sie am Freitag zusammen mit Thomas Flier dieses Buch vor, Hannes Mayr und das Bauhaus im Streit der Deutungen. Sie hatten schon erwähnt, dass Sie ja auch in den Archiven nochmal gewesen sind und auch ein Teil des Buches sind ja tatsächlich Originaldokumente. Vielleicht können wir da nochmal einen kurzen Einblick machen. Was ist das Neue vielleicht auch, was da über Hannes Mayr in diesem Buch zutage kommt und wie ist es aufgebaut vielleicht?
Ja, es gibt zum einen, wie Sie sagen, es gibt sozusagen Reprints, die zum Teil, also die eigentlich in der Regel gar nicht zugänglich sind. Zum Teil haben wir die auch erstmal ins Deutsch übersetzt, weil wir wollten gerne die verschiedenen Formen, die Hannes Mayr das Bauhaus, seine Vorstellung vom Bauhaus präsentiert hat, öffentlich zugänglich machen. Das ist natürlich die eigentliche Bauhauszeit, aber dann auch in der Sowjetunion. In Mexiko gibt es dann immer wieder Formen, in der er das publiziert. Und das ist das erste Mal gebündelt verfügbar. Das ist sozusagen der eine Teil, das ist ein knappen Drittel des Buches. Und der größere Teil sind die Essays, wo wir sowohl eben halt dieser Kommunikationsgeschichte, wie aber vor allem dann der Rezeptionsgeschichte nachgehen. Und das ist interessant, an Hannes Mayr scheiden sich die Geister, aber sozusagen aufgrund seiner prägnanten Position ist er auch doch im Zentrum vieler Debatten. Und insofern spielt er eine wichtige Rolle in der Architekturgeschichte als Außenseiter sicherlich. Aber er hat zum Beispiel für den italienischen Rationalismus eine sehr wichtige Rolle gespielt. Er hat in Dänemark eine wichtige Rolle gespielt, in Tschechien. Das sind alles Sachen, die man so nicht wahrnimmt. Man nimmt eigentlich nur das sehr begrenzt wahr als eigentlich isolierte, gescheiterte Figur. Und das ist unzutreffend. Sein Einfluss war erheblich. Er hat auch schon vor dem Bauhaus in Europa für Furore gesorgt. Auch das zeigen wir in diesem Buch auf. Und es sind sehr interessante Geschichten. Interessant, das ist halt das, was Thomas Flöhn und mich auch interessiert hat, ist, dass dadurch, dass er immer so grundsätzliche Fragen gestellt hat und immer so grundsätzlich, also was soll der Architekt in der Gesellschaft, was kann er dazu beitragen, was kann Architektur beitragen zur Gesellschaft? Und das eben halt mit ohne Scheuklappen, ohne sozusagen so eine Verbohrtheit eines professionellen Verständnisses der Sachen auf den Grund gegangen ist, sind es Sachen, die einen doch bis heute bewegen und die einfach wesentliche Fragen stellen. Und das haben halt auch die verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten auch immer wieder bewegt, diese Position. Und das macht ihn, es ist eine sehr spezielle Geschichte, aber eine sehr, also ich finde, besonders relevante Geschichte, die nicht wahrgenommen war bisher.